Herzlich willkommen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Und der auch jetzt hier und heute für uns da ist, wie gut und wie schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind, dass wir Gottesdienst feiern können an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis. Ein ganz normaler Sonntag. Kein Trinitatisfest, kein Pfingstfest, keine Himmelfahrt, keine goldene Konfirmation oder weiß ich nicht was. Ein ganz normaler Gottesdienst. Und doch ganz besonders. Denn wir feiern Abendmahl in diesem Gottesdienst. Wir denken an zwei liebe Menschen, von denen wir Abschied nehmen mussten. Und wir feiern nicht nur Abendmahl, sondern im Anschluss sind wir eingeladen, noch zum Kirchencafé zusammenzubleiben. Also ein ganz normaler Sonntag, aber ganz besonders. Und ja, wir werden von den Texten, Sie werden das merken, ihr werdet das merken, sehr liebevoll in den Blick genommen von Gott und angesprochen. Und auch wenn das so ist, wir spüren ja manchmal schon, dass wir ja manchmal so das Gefühl haben, ganz schön alleine dazustehen. Und dieser liebevolle Blick, der von Gott auf uns kommt, der kommt uns manchmal abhanden. So spricht Gott, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Weil du in meinen Augen so wertvoll und hochgeachtet bist, weil ich dich so lieb habe. Und dass das so ist, dafür sei Gott Lob und Ehre. Und wir? Wir hören auf Gottes Wort aus dem ersten Johannesbrief aus dem 4. Kapitel.
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Halleluja. Deine Zeugnisse sind gerecht in Ewigkeit. Unterweise mich, so lebe ich. Halleluja.
Amen. Es gibt ja Dinge, die sind so wichtig, dass man sie jeden Tag tut. Essen zum Beispiel. Oder trinken. Und man merkt ziemlich schnell, wenn man das vergisst, dass das nicht gut ist. Aber andererseits, man macht es eigentlich fast vollautomatisiert jeden Tag. Und damit wird es oft so selbstverständlich, dass man ja irgendwie den Wert des Ganzen auch ziemlich schnell verliert, so aus dem Blick verliert, meine ich. Man macht es ja weiter, weil es so wertvoll ist. Aber eben, wie gesagt, eher so wie vollautomatisiert. Und das ist nicht nur bei Essen und Trinken und ähnlichen Sachen so im Alltag, sondern durchaus auch im Glauben und auch im Gottesdienst. Wir haben uns ja am letzten Sonntag am Trinitatisfest, wo wir Heimatfest, Gottesdienst ökumenisch auf Familiengottesdienst auf der Hauptbühne hatten, also Fest, ja, besonders mit dem Segen beschäftigt. Was war der Predigttext? Der Segen am Schluss vom Gottesdienst, 4. Mose 6. Und das ist ja so etwas, sowas Selbstverständliches eigentlich, wo man gar nicht mehr oft den Wert hat. Aber ich habe heute gedacht, ich würde gerne noch was anderes in den Blick nehmen, was mir persönlich in der letzten Zeit nochmal neu in den Blick gerückt ist, weil es auch oft so vollautomatisiert abläuft, nämlich das Vaterunser. Ja, also die Gefahr, also es ist was ganz Wertvolles. Ich kenne viele, die sagen, wenn wir auch einen Kreis haben, eine Gruppe haben, am Schluss aber bitte noch das Vaterunser sprechen oder auch bei Besuchen, ganz wichtig. Und doch ist es manchmal wie automatisch, manchmal wie runtergespult. Und dadurch, dass mir das selber jetzt gerade wieder auch an einigen Stellen, an ganz unterschiedlichen, in Teilen vom Vaterunser begegnet ist, würde ich das gerne an euch und sie ein bisschen weitergeben und euch damit hineinnehmen. Und ich würde es gerne so tun, dass wir immer eine Strophe von dem Lied singen, was auf den Zetteln draufsteht. Bis zu uns wie ein Vater, dann singen wir den Kehrvers, dann erzähle ich was. Dann singen wir die zweite Strophe und singen den Kehrvers und dann erzähle ich was. Und dann singen wir die dritte Strophe und den Kehrvers und dann erzähle ich was. Und ihr ahnt schon, es hat 6 Strophen, okay? Gut, fangen wir an. Was die Jünger beeindruckt hat, wenn Jesus gebetet hat, dann war das etwas, was sie ja berührt hat, weil es so echt, so unmittelbar, so innig war. Und sie haben, so können wir es in Lukas 11 nachlesen, Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Das Vaterunser kam aber nicht nur an dieser einen Stelle vor, sondern auch in der Bergpredigt hat Jesus denen, die ihm zugehört haben, dieses Gebet auch als Muster, als Beispielgebet gegeben, wie wir beten dürfen. Und Jesus hat ganz persönlich, vertraut, liebevoll mit Gott geredet. Und auch das war für die Jünger schon Wahnsinn. Ja, also kommt wirklich nah ran an diesen Begriff, weil es war zwar üblich, dass das Volk Israel Gott als Vater bezeichnete, aber dass jemand persönlich zu Gott Abba, Papa, Vati sagt, puh. Und jetzt sagt Jesus, auch ihr dürft so beten, Vater unser Vater, Papa, Abba im Himmel. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist für uns. Und natürlich, Gott ist viel mehr als ein Vater. Gott ist viel mehr als eine Mutter, viel mehr als ein Mensch, als irgendeine Person. Ich weiß, dass nicht wenige sagen, also ich glaube an Gott, dass es da eine höhere Kraft gibt, den Ursprung alles Seins so schöpferisch dahinter, als Prinzip, als Kraft und so. Das ist richtig und falsch zugleich. Jedenfalls, wenn wir uns angucken, wie Jesus es gesagt hat, Jesus ist da ganz anderer Meinung, und auch wenn wir uns angucken, wie wir selber geschaffen sind und was uns deshalb auf Gott schließen lassen kann. Es ist sicherlich so, dass Gott mehr ist als ein Mensch, als eine Person. Das steht schon in Hosea 11 zum Beispiel oder auch bei Hiob. Warte mal, wo war es gleich? Ja, in Hiob, Kapitel 33, könnt ihr nachlesen, Vers 12. Hosea 11, Vers 9, wer möchte. Ja? Da steht, Gott ist mehr als ein Mensch, beziehungsweise ich bin Gott und nicht ein Mensch, sagt Gott durch den Propheten von sich selber. Und trotzdem ist es wichtig, dass Gott ja alles, der alles übersteigt, ja auch das Universum übersteigt, das ich ja nicht mal denken kann in seinen Ausmaßen, und der alles durchdringt, in allem gegenwärtig ist, dass dieser Gott auch so groß ist und sein kann, dass er sich klein macht, dass er ja uns begegnet, wie er uns geschaffen hat, nämlich beziehungsweise. Persönlich, als Person. Und wir sehen das so deutlich wie nirgends an Jesus, wie persönlich Gott uns beziehungsweise begegnet. Aber wir können das im Alten Testament in dem Umgang mit seinem Volk schon sehen. Wir können es sehen, dass Gott auch durch seinen Heiligen Geist ja uns begegnet und auf einer Ebene begegnet, die für uns in unser persönliches Leben hineingehört. Deswegen wir würden Gott versachlichen und schon wieder klein machen, wenn wir sagen, er ist nur Prinzip, er ist nur Kraft. Nein, er hat uns als Beziehungswesen geschaffen und so begegnet er uns auch. Persönlich, liebevoll, wie ein fürsorglicher Vater, wie eine liebevolle, tröstende Mutter, wie ein Freund, wie, ja, ich glaube, wir haben viele Bilder, wie wir sagen können, so ist Gott für uns da. Gott sei Dank. Gott ist also nicht so, dass ich sage, Gott ist Person, sondern wir sagen, er ist bereit, uns persönlich zu begegnen, auch wenn er noch viel mehr ist als Person. Aber wir können ihn gar nicht anders erfahren, begegnen, in unserem Herzen haben, wenn er nicht so liebevoll für uns da wäre. Und genau das ist er. Bis zu uns wie ein Vater. Vater unser im Himmel, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Und jetzt können wir weiter singen. In Jesus macht Gott sich also klein und groß zugleich für uns. Und weil es darum geht, weil es ihm darum geht, dass unser Leben gelingt, unser gemeinsames Leben als Menschheit, als Menschen, aber eben auch unser persönliches Leben als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter. Deswegen ist es wichtig, dass wir beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Weil wenn Gott nur praktisch der Erfüllungsgehilfe für unsere Wünsche, Bedürfnisse, Interessen, Belange ist, dann beten wir nämlich anders. Dann beten wir eigentlich, selbst wenn wir das sprechen, das Vaterunser, dann beten wir, mein Wille geschehe, wie auf Erden, so bitte auch im Himmel. Und was dann passiert, das sehen wir schon seit Jahrhunderten. Aber das sehen wir auch gerade, wenn ein Mr. Hexet meint, beten zu können, dass Gott doch die Feinde vernichten möge und schlagen möge und den Sieg davontragen. Und Mr. Putin macht das Gleiche an anderer Stelle und die Mullahs im Iran machen das auch. Und was dabei herauskommt, ist eben Zerstörung, ist Hass, ist das, was Gott überhaupt nicht entspricht, was nicht sein Wille ist und was unser Leben letztlich zerstört. Und ja, wenn Gottes Wille geschieht, was ist denn das? Nicht nur Gottes Wille, sondern Gottes Wesen. Wir haben es von Norbert gehört, 1. Johannes 4. Es ist Gott, ist Liebe. Von seinem Wesen durch und durch. Und wenn er das Sagen hat, wenn sein Reich da ist, wenn er regiert, dann geschieht sein Wille, dann kann sich seine Liebe als herrschend, als regierend auswirken bei uns, nicht nur im Himmel. Und darum bitten wir, dass es sein Wille nicht nur irgendwann, irgendwie, irgendwo passiert, sondern bei uns, sagt Martin Luther. Und wenn wir seinen Willen, sein Wesen, seine Liebe leben, in ihm sind, in seiner Liebe, herrscht er nicht nur, sondern wird er auch geehrt. Deswegen sprecht das mal bewusst. Das sind die Verse, wo man ganz schnell rübergeht. Ja, Gottes Name soll geehrt werden, indem er das Sagen hat. Er ist sein Reich der Liebe, bei uns regiert und so sein Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern bei uns auf Erden. Lasst uns weitersingen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich kenne Menschen, die sehr persönlich an Gott glauben und trotzdem sagen, also bitte, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass Gott sich um meine täglichen Belange kümmert, um mein tägliches Brot. Ich meine, Gott hat doch ganz andere Probleme und für andere Sachen zu sorgen, als für mein kleines Leben und das, was mich gerade so im Alltäglichen betrifft. Jesus ist da echt ganz anderer Meinung. Und das merken wir in diesem Gebet. Er fordert uns gerade dazu auf und er fordert uns geradezu dazu heraus, unsere alltäglichen Belange und Bedürfnisse vor Gott zu äußern. Hat auch damit zu tun, nicht, dass Gott nicht wüsste, was wir bräuchten, sondern damit wir merken, wie zugewandt, wie tief, wie weit das geht bis in das Alltägliche hinein. Ich habe zwar den gleichen Klingelton, aber meins ist nicht. Martin Luther hat sehr schön gesagt, er fragt ja immer im Kleinkatechismus, was ist das? Und er fragt eben auch, übrigens nachzulesen unter 806.3 im Gesangbuch, er fragt im Kleinkatechismus zum Vater Unser, was heißt denn täglich Brot? Und er sagt, alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut. Fromme Eheleute, also treue, ja, zuverlässige Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, gute Nachbarn und desgleichen. Fantastisch, oder? Also wirklich die Dinge, die uns tagtäglich angehen. Und ich habe gedacht, wenn eine Mutter, ein Vater nicht mehr interessiert, was an Alltäglichkeiten und auch Basics, sage ich mal, Tochter oder Sohn ja, sich wünschen, brauchen, wie auch immer, dann ist die Liebe erstorben oder war nie da. Aber Gott liebt uns. Wie eine liebende Mutter, wie ein liebender, fürsorglicher Vater und will in seiner Liebe das Beste, das Gelingen für unser Leben. Und dazu gehören die Dinge, die alltäglichen Dinge unseres Lebens. Und ihm ist nicht egal, wie es uns geht. Und wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Mit den ganz kleinen und gar nicht unwichtigen Dingen unseres Lebens. Bis in die alltäglichen Bedürfnisse hinein. Wir singen weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Bitte ist so wichtig. Denn Schuld und Verletzung sind wie ein Funke oder dann eben auch wie ein verzehrendes Feuer. Und Schuld und Verletzung funktionieren nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Ne? Also wenn ich irgendwo rumfunke, zünde und es entsprechend brennbares Zeug in der Nähe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn es brennt. Logisch. Zu vergeben bedeutet, die Wirkungsgeschichte umzuschreiben, das Feuer zu löschen. Jesus sagt in der Bitte vom Vater Unser, im Grunde genommen, lass Schuld kein fressendes Feuer in deinem Inneren sein. Lass Schuld kein fressendes Feuer in deinem Innern sein. Ich finde es ganz schön, jemand hat geschrieben, du verbrennst sonst das Feld, das dich ernährt. Schütze es, denn wer vergibt, der nimmt dem Erlittenen die Macht weiter zu verletzen. Also einmal so ein Bild, trockener Sommer, Felder, ja, und dann Funken und so ein Feld brennt ab. Schlimm, oder? Und dann aber auch, wer vergibt, der nimmt dem Erlittenen die Macht weiter zu verletzen. Und zwar ohne es zu beschönigen oder ja, gut zu heißen, was da schlimm gelaufen ist. Und derjenige schreibt weiter, willst du ein Freund deiner Seele sein? Willst du ein Freund deiner Seele sein? Dann lösche das Feuer unter deinem Gewand. Und ich ergänze mal, sonst wirst du letztlich der Leidtragende sein. Wenn du dem anderen immer die Schuld hinterherträgst, wer ist der Leidtragende? So wie ich Vergebung brauche, und du und ihr ganz genauso, von Gott und von den Menschen, so braucht der andere, die andere, das auch, wenn das mit dem Miteinander gelingen soll. Weil wir verletzen uns immer wieder, weil wir bewusst und unbewusst zündeln. Vergebung brauchen wir. Vergebung befreit die Beziehung zu neuem Leben und ich bleibe mal in diesem Bild vom Feld, auch zu neuem Ertrag. Wenn das Feuer gelöscht ist, dann kann da wieder was wachsen. Wir singen weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Im Kindergarten machen wir das mit Bewegung, dann ist immer starke Bewegung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist das eigentlich, Versuchung? Naja, Versuchung ist das, was das Zeug hat, Leben zu bedrohen und dann auch zu zerstören, wenn ich ihm auf dem Leim gehe und ihm folge. Versuchung ist das, was die Beziehung zu anderen Menschen oder auch zu Gott zerstört oder zumindest so nachhaltig schädigt, dass da was kaputt geht, was Grundlegendes. Also das, was die Liebe und das Vertrauen zu Gott und zu unseren Mitmenschen untergräbt und so das Zusammenleben, die Gemeinschaft belastet und zerstört. Im Grunde genommen ist Versuchung das, was zur Sünde führt. Und Sünde dann nicht als moralisches Du, sondern Sünde als Trennung von Gott, als lebenszerstörende Kraft, als das, ja, was Leben unmöglich macht, wie Gott es sich gedacht hat in der Gemeinschaft mit ihm. Und da haben viele ein Problem. Und sie sagen, führe uns nicht in Versuchung. Ja, sollte Gott mich denn, uns denn in Versuchung führen, zur Sünde? Ist doch abwegig. Er will doch gerade als liebender Vater, dass unser Leben gelingt. Und diese Menschen haben Recht. Jedenfalls, wenn man in die Bibel schaut. Jakobus 1, Vers 13, da steht nämlich schon, Gott führt nicht in Versuchung. Ja, warte nun. Führe uns nicht in Versuchung, macht Gott das? Oder Gott führt nicht in Versuchung? Manchmal hilft das wunderschön, wenn man ein bisschen einen, sag ich mal, hebräischen, einen jüdischen Freund hat oder ein schlaues Buch. Und wenn man weiß, wie Jesus geredet hat, nämlich aramäisch und hebräisch. Und das Wort, was da für führe uns nicht in Versuchung steht, wenn man es rückübersetzt ins Aramäische oder Hebräische, ist Yetzah. Und das heißt nicht nur führen, sondern auch überlassen oder kommen lassen. Und dann würde die Bitte, die, wie Jesus sie formuliert hat, damals, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, heißen so viel wie, überlasse uns nicht der Versuchung oder lass uns nicht in Versuchung kommen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und interessant ist, dass Papst Franziskus 2017 übrigens auch die französischen Bischöfe gesagt haben, die Übersetzung führe uns nicht in Versuchung ist keine gute Übersetzung. Und 2020 haben die italienischen Bischöfe der katholischen Kirche tatsächlich offiziell die Formulierung rausgegeben für den Gottesdienst, überlasse uns nicht der Versuchung, auf Italienisch natürlich, kann ich jetzt nicht. Aber auch wenn ich weiterhin bete und führe uns nicht in Versuchung, für mich ist das total hilfreich, das zu wissen. Und ich kann das, ja, viel befreiter und mit Herz voll und ganz mitsprechen. Wir singen die 6. Strophe. Jesus würde jetzt sagen, ich habe fertig. Weil in Lukas 11 und auch in Matthäus 6 in den ältesten Handschriften kommt das, was wir zum Schluss beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gar nicht vor. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil es ist so sinnvoll, dass die Christen das angeschlossen haben an ja das Vaterunser und das dann in relativ bald schon, meinem zweiten, dritten Jahrhundert spätestens, war das dann der Schluss vom Vaterunser auch für die Gottesdienste. Und das ist dann bei Matthäus 6 auch in den Text mit reingekommen. Und ich finde das deswegen so gut und so wichtig, weil wir uns damit nochmal vor Augen führen, dass wir all das, was wir vorher gebetet haben, dass wir guten Grund dazu haben, genau so zu beten. Weil Gott in seiner Liebe die Macht, die Möglichkeit hat und auch den Willen hat, diese Bitten zu erfüllen, die Jesus uns mit auf den Weg gegeben hat. Ja, Gott, dein ist das Reich und die Kraft, mich vor dem Bösen zu bewahren, mir zu vergeben, für mein tägliches Brot zu sorgen. Und das willst du in deiner Liebe. Ach, dir sei Ehre in Ewigkeit. das tust du in deiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was für ein schöner Satz, oder? Zum Schluss. Ein Lob Gottes und eine Ermutigung gleichzeitig. Ja, betet das so, wie Jesus euch gegeben hat. So dürft ihr beten. Durchaus jeden Tag. Aber dann bitte auch von Herzen. Und dann ist es sehr persönlich. Amen.